So, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich war am Wochenende in Hamburg. Ich habe gut gefeiert, wenig geschlafen, wollte ausschlafen. 5 Uhr heute Morgen wach geworden. Wahnsinn. Dann war ich schon joggen. Und jetzt muss ich sagen, passiert was. Davon habe ich eigentlich immer schon ein bisschen geträumt. Ich komme ja montags immer hier zu einem gut gelaunten Technikchef. So, und da der schöne Mike immer noch in der Sonne ist, noch 2 Wochen. Letzte Woche war Buschi, da habe ich gedacht, okay, jetzt hole ich den Mann, der das hier alles in Szene setzt. Wenn ihr das sehen könntet, wie er da gerade nonchalant sitzt. Eier hat er auf jeden Fall. Heute im Podcast unser Technikchef Thorsten Bender. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, lieber Veggie. Eine Einladung war das ja jetzt nicht wirklich, ne? Oder eine Bitte. Ich weiß nicht, vor 1 oder 2 Wochen hast du mich gefragt, Thorsten, kannst du einspringen? Da habe ich gesagt, so, ey, das ist nicht mein Ding. Ich sitze lieber hinter der Technik und im Hintergrund. Aber nachdem du dann gemerkt hast, dass ich ein bisschen strauchel, hast du dann nach einer Woche einfach gesagt, du machst das jetzt. Jetzt sitze ich hier, nervös, bis in die Haarspitzen. Aber ich werde mein Bestes geben.
Ein Thorsten Bender ist nie nervös. Was ich mit dir schon an den europäischen Theken teilweise erlebt habe, ich sag nur in Riga oder sowas oder in Tallinn. Also ein Thorsten Bender ist ein Mann, den man als Wingman überall mitnehmen kann. Und eins brauchst du natürlich hier, wenn du jetzt hier vor die Kamera oder vors Mikro trittst.
Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leiss und Thomas Wagner.
Naja, Eier brauchst eher du. Also, wer sich mit mir in so einen Podcast wagt, der braucht auf jeden Fall Eier. Ich bin mal gespannt, wie ich mit meinem ja, Semi-Wissen hier glänzen kann, aber ich werde natürlich alles geben. Ich bin eher ein eindimensionaler Fan, ne? FC gucke ich mir überall an, aber Bundesliga komplett. Also, ich glaube, ich habe am Samstag. Also ich habe versucht, mich echt gut vorzubereiten. Ist utopisch, ganz vergessen. Zweite Liga, erste Liga. Ich habe, glaube ich, am Samstag maximal 100 Schritte gemacht, weil ich von 13:15 Uhr bis ja bis spät abends, ne, bis HSV, das ist halb ist zu Ende gewählt, 9 Stunden, ne, vor der Glotze gesessen, viereckige Augen, nichts ging mehr.
Vor allem, wenn man das jetzt sehen könnte draußen, er hat ein Mikro in der Hand, er pegelt nebenher auch noch, weil ich bin ja auch schwer zu bändigen am Mikro.
In der Tat, das war, ich glaube, der ganze Anfang war verzerrt. Aber ist egal. Wir machen einfach weiter.
Ganz genau. Thorsten, lass uns anfangen. Was hast du für ein Gefühl? Weil du hast ja auch die Zusammenfassung davon gesehen. Dortmund, Nuri Sahin, beim BVB haben sie ja lange versucht, irgendwie die Diskussion so unter der Decke zu halten, aber jetzt gab es 3 Niederlagen in einer Woche. Glaubst du, wenn es in Bologna eine Niederlage gibt, dann war es das? So rein vom Gefühl?
Nee, weiß ich nicht. Also erstmal ist ja, glaube ich, Dortmund in der Champions League ganz gut dabei im Gegensatz zur Bundesliga. Gut, wenn die jetzt noch mal einen kriegen, kann es sein, dass es endlich mal tatsächlich eine. Also für mich ist das noch keine Krise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das Spiel angeguckt. In der Zusammenfassung wohlgemerkt. Ne? Ich glaube, da waren schon durchaus Szenen dabei, in denen Dortmund ein Tor hätte schießen können. Und vor allem nach dem 1-0, der Elfmeter, die Elfmeterszene. Geht das wieder los, ne, mit den Elfmeterszenen? Du hast wieder gegen das Stativ gehauen.
Weil
Ne?
ich mir gerade die Brille auf.
Ja, dann halt mal die Hand dran, dann vibriert das nicht so. So, jetzt kannst du wieder loslassen. So. Elfmeterszene, die erste, fand ich, war ein klarer Elfmeter. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn man mal Fußball gespielt hat, wie wir ja gefühlt, glaube ich, alle mal Fußball gespielt haben, und du bist im Volllauf, dann brauchst du einen ja nur anschnippen, dann kommt er ins Strudeln und dann fällt er um. Und das war auch kein theatralisches Hingefalle wie bei der zweiten Szene. Da würde ich sagen, wenn er mit dem Arm da oben dran geht, der lässt sich extrem fallen. Vielleicht wollte er da was provozieren, aber der erste war für mich ein Elfer, dann steht es 1-1 und dann ist das Spiel meiner Meinung nach, ich weiß nicht, fandst du, dass Dortmund oder total unterlegen war in dem Spiel?
Also ich habe jetzt auch noch mal gerade nachgeschaut, du hast vollkommen recht, hier wird die Elfmeterentscheidung und so, also der Schiedsrichter Schlager wird auch im Kicker mit einer 5 bewertet,
Ja, übrigens. also ne?
Du hast noch nicht mal Kicker gelesen.
Müsste man eigentlich auch mal machen, ne? Also der Schiri gibt immer gelbe und rote Karten. Wieso soll, den müsste man auch mal gelb und rot geben. Nicht in einem Spiel, aber über die Saison verteilt mal Punkte.
Gibt's aber. Es gibt ja so ein System, ja. Und wenn du extreme Schwächen hast, dann bist du auch mal rausgenommen. Ja, ich habe das Spiel gesehen. Ich finde, es war ein verdienter Sieg für Eintracht Frankfurt in der normalen Saison. Wenn Borussia Dortmund oben mitspielen wird, würde ich sagen, naja, das war jetzt eine Niederlage in Frankfurt, kannst du verlieren, die sind extrem heimstark. Aber wenn du auf der anderen Seite rauskommst nach diesem Debakel in Kiel, das war ja diese Woche, ne, wo du 4-2 verlierst, trotz Erkältungssymptome und die halbe Mannschaft Grippe, es ist immer noch eine namhafte Mannschaft auf dem Platz. Und ich finde, ich habe gestern was Gutes gehört, ich glaube, Lothar Matthäus hat es irgendwo gesagt bei Sky oder so, es ist bei Dortmund keine Hierarchie auf dem Platz zu erkennen. Du hast keine Führungsspieler, wie du das mit Xabi Alonso in Leverkusen hast, wie das bei Bayern in Kimmich vielleicht ist, wie das auch in Müller vorne noch ist oder in Neuer oder in Kane. Es ist alles relativ gleich. Du hast einen Groß gekauft, der sagt wenigstens, ein Can hat mehr mit sich zu kämpfen als mit seiner Kapitänsbinde. Die neuen Spieler haben nicht eingeschlagen. Und wenn Julian Brandt vorangehen soll, der eigentlich eher so ein Feinfuß ist, so ein Gefühlsfußballspieler, dann ist, glaube ich, in der Kaderzusammenstellung einiges falsch gelaufen, habe ich das Gefühl.
Ja, gut, aber jetzt, ne, wie Buschi letzte Woche auch gesagt hat, ne, wir reden jetzt über das Spiel, wie es ausgegangen ist. Hätte Dortmund das jetzt gewonnen, dann wären die wieder oben am Anschlag, also nicht um die Meisterschaft natürlich, aber dritter, vierter Platz, Champions League wäre schon wieder für nächste Saison eher erreichbar. Das schaffen die auch noch, glaube ich.
7 Punkte Rückstand, wenn du jetzt konkret sagst. Guck mal, die haben Bayern, Leverkusen sind weg. Frankfurt scheint wieder sehr stabil. Die haben schon 9 Punkte, die haben schon 11 Punkte vor Dortmund.
Ja, aber wenn die verloren hätten, wären es nur noch...
Ja, das ist klar. Ja. Das ist richtig. Aber es war ja am Ende eine verdiente Niederlage. Und wenn ich jetzt gucke, Stuttgart ist da mit 32, Leipzig mit 31. Dortmund hat 25 Punkte, ist auf Platz 10.
Ja.
Da sind wir uns einig.
Also ja, das ist klar. Also, aber ich glaube, dass die sich, ich habe mal so ein paar Interviews, so diese Happen in der Zusammenfassung gehört. Ich habe den Eindruck, da ist jetzt nicht ein Riesentratsch in der Mannschaft. Und ich, nur ist nur ein Gefühl, kann ich nicht sagen. Ich bin nicht in der Kabine. Ich glaube, dass sie das noch irgendwie gebacken kriegen und sich zusammenreißen. Viel können sie jetzt nicht mehr reißen, aber Champions League sollte auf jeden Fall noch das Ziel sein für die nächste Saison.
Muss ja, geht ja gerade.
Auch genau.
Alles andere ist Quatsch. Und ich glaube, sie könnten ein Jahr überbrücken, weil sie ja jetzt im Sommer dann die Club-WM spielen, Dortmund. Da gibt es ja auch nochmal Kohle. Das ist ja vor allem eine finanzielle Frage. Aber das Außergewöhnliche, Sancho, Bellingham, Haaland, die sie hatten, die haben sie im Moment einfach nicht mehr. Und ich finde, so spielt Borussia Dortmund auch. Und irgendwie, wenn du die Interviews siehst, ob du die von Ricken siehst oder ob du die von Watzke siehst oder Schei, und Schein sagt dann schon so Sätze wie, ich werde bis zum Schluss vorangehen, ich kenne das Geschäft, das sind für mich dann eher schon eher so Endzeit-Aussagen. Und wenn du jetzt sagst, Erik ten Hag soll kommen, das ist der Ex-Trainer von Manchester United, der gerade bei Manchester United sang- und klanglos eigentlich gescheitert ist, da fragt man sich...
Trainer?
Ja, Erik ten Hag.
Achso, du siehst, so weit bin ich in dem Tenelch drin, ne?
Ja. Aber sag mal, wie fandest du denn, bin ein bisschen gespalten, wie fandest du nachher diese Verabschiedung von Marmoush, von dem Frankfurter, der jetzt für 80 Millionen zur City geht, als das ganze Stadion da steht und klatscht und alles so?
In der Zusammenfassung wurde gesagt, dass er das ganze Spiel über nicht zu sehen war und nach dem Spiel aus den Katakomben hochkam. Aber wo war der denn die ganze Zeit? In Verhandlungen oder was?
Nee, der hat sich wahrscheinlich war der oben in der Loge oder, also die haben ihn ja nicht spielen lassen.
Ja, ich weiß.
Genau,
weiß ich,
ne? Also, aber damit er sich nicht verletzt noch am letzten Tag.
Genau.
Sowas,
ja. Aber, ja, also erstmal finde ich das merkwürdig, dass man normalerweise siehst du ja so Spieler dann irgendwo auf der Tribüne sitzen, Oberrang irgendwo in dieser Loge. So viel habe ich da tatsächlich nicht von mitbekommen. Ich habe gesehen, dass er verabschiedet wurde. Ich habe gesehen, dass die Fans ihn gefeiert haben, auch die Spieler. Also vom Gefühl her war das sehr freundschaftlicher Abschied von den Fans und auch von den Spielern, dass sie sich freuen. Das finde ich auch interessant, weil als Mannschaft willst du ja immer irgendwie oben mitspielen. Und wenn die Besten dann plötzlich gehen, ist das immer super frustrierend. Kenne ich zwar nicht. Ich habe ja so Kreisklasse, Landesliga mal gespielt. Da wurden neuen Spielvereinigung Olpe, da gab es nicht so viele Transfers in dieser Liga, aber grundsätzlich bist du ja traurig, wenn einer deiner besten Spieler abhaut, weil du dir ja auch als Mannschaft immer versuchst vorzustellen, na nächstes Jahr, wenn wir jetzt Dritter werden, dann greifen wir nächstes Jahr aber mal an und holen mal die Meisterschaft.
Ich finde, das ist ein interessanter Punkt, den ich da nur einhaken darf, weil Frankfurt verkauft ja immer, also Kolomoani.
Eigentlich ja alle außer Bayern und Dortmund, sage ich mal,
gefehlt. Richtig, genau. Ne? Und Leverkusen hat jetzt die Mannschaft auch zusammengehalten. Und ich bin genau bei dir. Eigentlich hat Frankfurt ja als einer der ganz wenigen Traditionsvereine jetzt es geschafft, aus diesem Fahrstuhl erste, zweite Liga rauszukommen, mit dem Europa-League-Sieg, mit dem Pokalsieg, So, und jetzt ist natürlich das Schwerste, vielleicht die letzte Etappe zu erklingen, regelmäßig Champions League zu spielen, in einem guten Jahr auch mal vielleicht sogar um die Meisterschaften mitzuspielen. Und immer gehen deine besten Leute. Ist genau interessant, was du gerade sagst, weil du als Mannschaft auf der anderen Seite verspricht Eintracht Frankfurt den Talenten, die sie bekommen, wenn du bei uns gut spielst, dann ist bei dir auch stehst im Schaufenster, dann ist der Weg nach ganz oben offen. Wenn Frankfurt jetzt mal Musch das verboten hätte, in Anführungszeichen, dann denkt das nächste Talent vielleicht, naja, siehst du mal, so leicht geben die den auch nicht frei. Die kriegen 80 Millionen für einen Spieler, der vielleicht im Sommer gar nicht mehr so dringend gebraucht wird, weil City hat so viele Verletzungsprobleme, so große Sorgen, obwohl sie jetzt in der Liga langsam wieder kommen, dass sie jetzt mal Musch brauchen. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, ob der von seiner Spielart zu Pep Guardiola so passt. Aber er hat in der Bundesliga natürlich 15 Tore, 10 Assists. Das ist der erste Spieler seit Einführung der Assists- und Scorerwertung, der nach einer Hinrunde in beiden Bereichen zweistellig ist. Und ich finde zwei Sachen bemerkenswert. Da hätte ich dann auch gerne nochmal deine Meinung dazu. A, scheint er ja sehr beliebt in der Mannschaft zu sein, weil das sah wirklich so aus, dass sie ihm das alle gönnen.
Ja.
Er kam mit dem Ruf, ein schwieriger Typ zu sein. Er scheint sich sehr gewandelt zu haben. Auf der anderen Seite, wie du nach anderthalb Jahren gefeiert wirst, weil du jetzt für 80 Millionen weggehst und wahrscheinlich ein Gehalt, das Wahnsinn ist. Dass dann alle sagen, oh, hat der sich super verhalten. Das zeigt für mich eigentlich nur, wie die Sitten total verroht sind im Fußball. Dass etwas, was relativ normal ist, dass du bis zum Schluss auch spielst und dich einsetzt, dass das jetzt schon extra erwähnt wird.
Ja, ich wundere mich immer so ein bisschen. Der ist jetzt, wo hat er denn vorher gespielt?
Mamouche war bei Wolfsburg 2.
Ja,
dann war er bei der FC St. Pauli.
Und jetzt, bevor er nach Frankfurt gegangen ist? Weiß ich nicht. Ist egal. Der kam auf jeden Fall wie Phönix aus der Asche, ne?
Ja.
Anderthalb Jahre.
Ja.
So, da haben wir ja viele Beispiele. Haaland ja auch. Der ging ja auch durch die Decke und im Moment hörst du von dem offensichtlich nichts. Ne? Also ich habe irgendwie mal so einen Beitrag über die englische Liga gehört oder bei der Champions League. Also so überragend scheint er jetzt, obwohl ich dieses Wort ja hasse, ne? Hast du mal gezählt, wie oft überragend bei der Berichterstattung im Fußball gesagt wird? Ja, also lieber super.
Also ich finde es aber überragend hiermit.
Der spielt jetzt anderthalb Jahre gut. Das heißt ja noch lange nicht, dass der jetzt die nächsten 5 bis 6 Jahre auch so spielt. Vor allem bei so einem Vereinswechsel kannst du ja, wie du gesagt hast, kommst in eine andere Mannschaft, andere Spielweise. Das kann auch mal nach hinten losgehen. Dass da eine Mannschaft tatsächlich dich dann für so jemanden interessiert, der jetzt anderthalb Jahre mal gezeigt hat, was er kann in der deutschen Bundesliga, ne, die ja auch europaweit jetzt nicht die allerbeste zu sein scheint, finde ich verwunderlich.
Also er kam jetzt am Schluss vom VfB Stuttgart, also St. Pauli, Wolfsburg hatte ich schon gesagt, Stuttgart war er auch ausgeliehen. Richtig, was du feststellst, er hat bisher bei den Stationen vorher noch nicht so viel gerissen,
ja.
Aber alle haben immer gesagt, er hat überragende Anlagen und er hat es geschafft.
Da war es wieder.
Also er hat super Anlagen und er ist auch gewachsen. Man hat ihm früher nachgesagt, wenn der ein Trainingsspiel verliert, hat aber 4 Tore geschossen in dem Trainingsspiel, dann ist der happy. Und er ist so er hat Verantwortung übernommen für die Mannschaft und er passt in dieses Spielsystem von Dino Topmöller total perfekt rein.
Ja, dann muss man so einen Mann auch mal halten.
Ja,
also ich meine,
aber was passiert, wenn er sich in 2 Wochen verletzt?
Ja.
Und dann, also es ist jedem klar, er geht eigentlich nach Ende der Saison. Dann kriegst du vielleicht nur noch 20 okay. Millionen. Das ist für Eintracht Frankfurt sicher auch eine wirtschaftliche Komponente.
Ja. Das stimmt. Soweit denke ich nicht, ne? Dieses wirtschaftliche. Ich bin also ein bisschen so mehr dieser moralische.
Der Romantiker.
Ich hätte es gern gesehen, dass der in der Bundesliga bleibt und auch bei Frankfurt dann und nicht nach Bayern wechselt oder so, sondern ich fände das halt ganz schön, aber ich verstehe das natürlich, genauso wie das, was du gesagt hast, ne? Dass dann ein Spieler verkauft wird zu möglichst guten Konditionen und zwar jetzt, bevor er sich nochmal verletzt, das verstehe ich, aber schade finde ich es trotzdem, ich mag auch, wie der spielt, ne? Also ich schaue dem gerne zu, wie so ein Wirtz auch und so, da ist so eine Dynamik drin, das ist unglaublich, also manchmal denke ich, wie laufen die denn, ich könnte das gar nicht, manchmal denkst du, der lässt das linke Bein weg und springt nochmal nach rechts oder so, also ich finde das irre und das sehe ich gerne, auch wenn ich FC-Fan bin. Kann ich natürlich auch andere Vereine hochloben und Spieler. Aber es ist halt schade, dass jetzt wieder einer weg ist, der einem das Auge zum Lächeln bringt, wenn der am Ball ist.
Der Poet. Zu Haaland 1, ich glaube, bei Haaland war es so, der ist als Torjäger geboren. Der hat in Salzburg Tore geschossen, der kam in die Bundesliga, da hat er einen Schnitt von 1 gehabt. Der schießt auch bei Manchester City immer noch Wahnsinnstore. Aber du hast recht, in den großen Spitzenspielen war er jetzt teilweise so ein bisschen abgekoppelt vom Spiel. Klar, die haben auch brutale Verletzungssorgen mit Rodri und De Bruyne. Das fällt dann selbst bei so einer Mannschaft ins Gewicht. Nur die Frage bleibt für mich, Marmoush, der eher so ein Spieler ist, der auf Tempo geht bei Eintracht Frankfurt. Manchester City muss ja in jedem Spiel eigentlich das Spiel machen. Ich bin mal gespannt, ich würde es ihm wünschen, ob das am Ende für ihn so aufgeht. Auf der anderen Seite für ihn als Spieler, vielleicht das von mir aus als letzter Satz zu der Personalie aus Marmoush sind, kann ich vielleicht schon verstehen, ob im Sommer nochmal Manchester City für dich 50, 70 oder 80 Millionen bietet. Das weißt du nicht. Die haben jetzt eine Notlage und jetzt kann er sich da auf jeden Fall ein halbes Jahr erstmal beweisen.
Ja. Ist für mich jetzt auch abgehakt. Also Marmoush, schade, dass er weg ist. Was er in Manchester macht, ist mir jetzt erstmal egal. Ich wünsche ihm, dass er da Erfolg hat, aber ich werde jetzt nicht Manchester-Spiele verfolgen, nur weil Marmoush jetzt gewechselt hat von Frankfurt. Ich finde es schade für Frankfurt. Es tut, also, dass die Person weg ist und der Spieler, dass die da wirtschaftlich gut gedacht haben, freut mich für sie. Aber das war es auch.
So, jetzt lass uns doch mal zusammen gucken. Bayern und Leverkusen beide im Gleichschritt. Mhm. Bayern verdienter Sieg, auch wenn es hinten raus fast noch mal ein bisschen knapp geworden.
Ja, aber fand ich eigentlich relativ klar dann.
Ja, fand ich auch.
Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da alles noch zu sagen kann. War da eine strittige Situation? Ich glaube nicht, ne?
Nee. Also war hinten raus fiel das 3-2 nochmal, aber hochverdienter Sieg für die Bayern. Und ich weiß nicht, dass der Leverkusen gegen Gladbach ein bisschen...
Ja, das habe ich gesehen. Da ist halt auch wieder so eine Szene dabei, ne? Also da hört es dann irgendwann für mich auch auf. Also ihr habt ja letzte Woche mit Buschi über strittige Handelfmeter oder Handspielsituationen gesprochen. Der Elfmeter, der erste Elfmeter, stand es 1-0, glaube ich, ne, für Leverkusen. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Gladbach hatte in dem Spiel eigentlich gar keine Chance. Ich glaube, wenn da ein Elfmeter gepfiffen worden wäre, dann hätte es 1-1 gestanden in der Situation. Aber Leverkusen hatte das Spiel eigentlich ziemlich im Griff. Also ich... Ist aber trotzdem, ne? Der Verteidiger geht da wieder hin mit den Armen auf den Rücken, der wird angeschossen, der dreht sich weg, der ist eigentlich gar nicht möglich, dass der Arm noch getroffen wird, weil der ganze Körper dazwischen ist und dann wird Elfmeter geschießt. Also ich meine, diese Regel, diese Handelfmeter-Regel, ne? Das sieht ja schon total bescheuert aus, wie der Verteidiger in so einen Zweifgang rein. Diese Regel ist für Stürmer gemacht. Jetzt sag einem, wenn dann müsste es ja gleichberechtigt sein. Jetzt sag mal dem Stürmer, der soll die Hände auf den Rücken nehmen, wenn er mit dem Ball auf dem Tor zuläuft. Also das wird gar nicht funktionieren. Du brauchst die Stabilität des Körpers und nur weil du Verteidiger bist, sollst du das nicht machen. Also muss eine andere Regel her. Ich meine, ich bin kein Freund davon, dass man immer nur meckert. Ne? Dann braucht man auch Gegenvorschläge. Also ich weiß nicht, kennst du die Situation, dass du mit vier Freunden in die Kneipe gehst oder so und einer fühlt sich nicht richtig wohl. Und dann nörgelt der so lange rum, bis alle sich die Jacke, Mütze, Schal bei dem Wetter anziehen und gehen raus und fragen dann, ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Ja, weiß ich nicht. Da drehe ich durch. Ne? Also mein Vorschlag bei sowas wäre, auch wenn das jetzt vielleicht wieder so ein bisschen
für die, die nicht kennen, Thorsten Wender manchmal mit dir in so einer Viererkonstellation weggeht, zum Bier trinken.
Ich bin nicht der nörgelt.
Nein, es sprechen zwei miteinander und er versteht es nicht richtig. Dann sagt er, was ist denn hier los? Gibt es hier Krüppchenbildung oder sowas? Also da ist er, passt er schon auf. Bitte weiter, lieber Thorsten.
Also, diese Szene, ja, ist für mich symptomatisch. Der Verteidiger wird angeschossen, der Ball geht noch nicht mal aufs Tor. Der geht noch nicht mal richtig aufs Tor. Also wenn der Spieler da nicht gewesen wäre, wäre der Ball ins Seitenaus auf der anderen Seite gelandet. Der wird angeschossen, der bemüht sich, die Arme hinter zu verschränken. Okay, die Regel sagt, bis im 16er oder überhaupt, ne, ab Schulter, glaube ich, ist Handelfmeter. Finde ich, geht nicht. Also man muss dem Verteidiger die Möglichkeit haben, vernünftig in den Zweitkampf zu gehen. Wenn die Hand zum Ball geht, Elfmeter. Egal, in welche Richtung der Ball geht, ob der aufs Tor geht oder nicht, ist Elfmeter meiner Meinung nach. Und dann, wenn der Ball aufs Tor geht und der Arm angeschossen wird, dann muss man einfach auch mal zwischendurch sagen, ey, das ist eine natürliche Bewegung gewesen. Das geht alles so schnell. Ja? Du brauchst ja nur mit dem Arm, du willst den Arm noch, du siehst, dass der Ball auf dich zukommt, du ziehst den Arm weg. Der Ball kommt so schnell auf dich, so schnell kannst du gar nicht, also das ist eigentlich mathematisch gar nicht, wahrscheinlich sogar, noch nicht mal, also kann man das wahrscheinlich bestätigen, du kannst so schnell den Arm gar nicht wegziehen, wie der auf dich zukommt. Also musst du so in diesen Zweikampf reingehen, ne? Also ich weiß nicht. Und dann könnte man auch mal wieder darüber nachdenken, dass wenn Hand im 16er gespielt wird, ohne dass der Ball direkt aufs Tor geht, dann macht man halt nochmal indirekten Freistoß. Gibt es das eigentlich noch?
Ja, es gibt ja, mittlerweile ist ja die Regelung eigentlich so, das war ja damals auch die Diskussion bei der Europameisterschaft Deutschland-Spanien, wo Nagelsmann gesagt hat, der Ball geht ja direkt aufs Tor. Ja. Das ist eigentlich für die Regel unerheblich im Moment. Also selbst wenn.
Ja, aber das finde ich gerade. Ja, das könnte man ja mal wenigstens ändern, weil dadurch würde auch ein Spiel unter Umständen wieder spannender.
Und ich bin in einem Punkt absolut bei dir. Ich finde, du hast das gerade total wunderbar, super und überragend erklärt. Dass du einfach sagst, es ist keine Chancengleichheit. Nee. Der Stürmer kann mit vollem Elan und vollem Körpereinsatz und der Körperbeherrschung ganz normal seinem Beruf nachgehen. Und der Abwehrspieler muss, wenn er schon in der Abwehrhaltung ist, permanent noch gucken, wo sind meine Hände eigentlich?
Ja, du darfst ja nicht vergessen, der grätscht ja auch mal. Das heißt, wenn du grätschst du ja nicht mit den Armen hinterm Körper. Das heißt, die Arme sind ja irgendwo, du willst dich ja auch abstützen. Wenn du dann den Ball gegen den Arm bekommst, ist das ein Elfmeter.
Genau.
Und das kann ja wohl nicht sein.
Und das ist genau das, was ich auch bei der EM damals gesagt habe. Natürlich hätte das nach den geltenden Regeln ein Elfmeter sein können für Deutschland gegen Spanien. Aber für mich ist, der Verteidiger läuft rein, so läufst du halt einfach mal, wenn du seitlich läufst. Sollen die sich jetzt alle die Arme abbinden, wie damals Franz Beckenbauer im WM-Halbfinale 70 mit einer Schlinge um den Hals gelaufen ist, weil er sich die Ellbogen ausgerenkt, Schultereck gelenkt. Also ich finde es, ich sage nach wie vor, es gibt meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, alles was gegen die Hand ist, ist konsequent Elfmeter. Das fände ich...
Oh, scheiße, ist es schon wieder dagegen.
Ja, schon wieder mit der Hand. Jetzt bin ich hier schon wieder mit der Hand. Das fände ich die blödere Regel. Oder es ist einfach die Absicht entscheidend.
Ja.
Willst du dir mit der Hand einen Vorteil erschaffen? Wir reden jede Woche darüber.
Ja, es ist sehr einfach. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Szenen durcheinander werfe, aber in dem Spiel war meiner Meinung nach Leverkusen dominierend. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber das hätte jetzt nicht viel am Spielverlauf verändert. Da hätte zwar 1-1 gestanden und man kann immer sagen, ja, das gibt noch mal einen Ruck. Aber Gladbach war irgendwie gar nicht so, wirklich so richtig präsent für mich auf dem Platz. Also ich glaube, dass das ein klares Ding geblieben wäre. Ne?
Also Leverkusen hat jetzt, finde ich, wieder die totale Souveränität aus der Meistersaison.
Genau, wollte ich auch noch sagen. Finde ich auch. Ja, absolut.
Und wenn du dir mal siehst, die haben zu Hause gegen Kiel in der Hinrunde nach 2-0-Führung 2-2 gespielt. Die haben in Bochum in der letzten Minute den Ausgleich kassiert und in Bremen. Also wo du normal sagst, zumindest Kiel-Bochum, die 4 Punkte mehr, dann sind sie jetzt schon gleich mit den Bayern. Hätte, wenn, macht keinen Sinn, aber sie sind jetzt wieder giftig, sie sind gallig, sie haben wieder die Spielkontrolle und das, obwohl sie Verletzungsprobleme haben. Boniface fällt aus, Schick trifft im Moment, wie er will, also das tut ihm, glaube ich, auch gut.
Ja.
Und jetzt haben sie halt das Problem, dass Terrier sich verletzt hat, also der Kader ist relativ schmal gehalten. Ich glaube am Ende, ich würde trotzdem sagen, dass die Bayern Meister werden, weil selbst im direkten Duell hätten sie dann immer noch einen Vorsprung. Ich traue Leverkusen aber zum Beispiel auch in der Champions League was zu.
Ja.
Weil da sehe ich außer Liverpool im Moment eigentlich gar nicht so eine überragende Mannschaft und die müssen das auch erstmal halten bis ins nächste Frühjahr.
Ja, da bin ich nicht so tief im Thema drin. Also ich weiß, welche deutsche Mannschaften mitspielen, aber wer da jetzt in Europa noch die Nase vorne hat, das weiß ich leider nicht. Ne? Aber grundsätzlich habe ich auch den Eindruck, dass Leverkusen wieder so eine Festigkeit bekommt. Ich glaube, dass die jetzt echt stabil auch wieder spielen werden. Da werden keine Ausrutscher mehr passen. Vom Gefühl weiß man ja alles nicht. Aber das hat mich schon überzeugt dagegen Gladbach.
In 3 Wochen gibt es das Spiel gegen die Bayern. Und ich finde, wie du sagst, also...
Ja, Bayern braucht ja nur noch jetzt einmal verlieren. Dann sind die punktgleich, wenn die das direkte...
Wenn Bayern muss praktisch, also 4 Punkte holst du auf, wenn du im direkten Vergleich gewinnst. Dann ist es ja nur noch ein...
Genau, ja. So, ja. Also die brauchen ja nur ein bisschen mal was liegen.
Aber wird's, den zu sehen...
Ja, das ist geil. Also das ist echt... ich meine, das ist jetzt auch kein... so ein Muskelprotz oder so, ich glaube, dann könnte er auch gar nicht so rennen. Ne? Da ist ja wirklich, das ist so ein Paket irgendwie, das passt alles zusammen. Die Körpergröße, dieses Filigrane, der ist jetzt auch nicht dünn.
Nee.
Aber der spielt auch, glaube ich, ohne Schienbeinschoner, kann das sein?
Nee, ja, es gibt diese ganz neuen, das ist interessant, die sehen alle aus, als wenn die gar keine Schienbeinschoner haben. Das sind so ganz kleine Dinger.
Ja, aber ganz klein, das Schienbein hat eine Länge.
Aber trotzdem, ja. Also,
ja, also die haben das nur überhalb des Querschnitts.
Ja, genau. Wir haben früher gespielt mit Schienbeinschonern fast bis zum Knie, weil wenn da so ein fliegender Rasenmäher reinkäme. Ja. Aber die haben eigentlich nur direkt um den Knöchel rum und weil sie einen tragen müssen. Aber ich
ach so, das ist der Grund.
Ja.
Weil
ich, ich finde deine Beobachtung total richtig. Wenn ich Musiala mit Wirtz auch körperlich vergleiche, Wirtz ist so ein richtiges... das würde man auf den ersten Blick gar nicht sehen, so ein richtiges Kraftpaket, während Musiala eher so wie das Reh ist, das so ganz filigrane Bewegungen hat.
Ja,
ne?
ja, das sehe ich genauso. Ja.
Und das ist für Wirtz natürlich auch elementar wichtig, weil bei seiner Spielweise, der kriegt ja dermaßen auf die Socken.
Ey, das war krass. Also das muss ich, also in dem Spiel hat der, glaube ich, permanent einen abgekriegt. Ne? Ob in der Luft, ob in einem Zweikampf. Also ich weiß gar nicht, was der weggesteckt haben. Und der musste das ganze Bein blau gehabt haben. Beide Beine am besten. Ne? Weil der auf den haben sie es irgendwie alle abgesehen an dem Spiel.
Und die Stärke bei dem ist, der kommt halt immer wieder. Den kannst du halt nicht. Früher gab es ja Spieler, die hast du zweimal auf die
Nee, bei der einen Szene, ich weiß es nicht mehr, wo sie war, wann sie war, in welcher Minute, der kriegt einen auf die Socken. Das muss wirklich wehgetan haben. Ob der eine auf den Fuß getreten ist, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur daran erinnern, dass der erstmal 30 Sekunden nach, der Ball rollte schon wieder, diesen Schmerz erstmal rausgelaufen ist. Andere wären nochmal 3 Minuten liegen geblieben. Und das finde ich halt auch geil an so einem Spieler. Ne? Also der steht auf, lamentiert nicht rum, der meckert natürlich, weil er ständig einen auf den Fuß, auf den Knöchel kriegt, aber steht dann auf und du siehst, dass das keine Show ist. Also der rennt dann diesen Schmerz raus und das fand ich, also ich mag den einfach und das war auch ein FC-Spieler übrigens mal. Ne?
Ja, ja, klar.
Also so viel zu schade, dass die Spieler immer alle gehen, aber das kann jede Mannschaft von sich behaupten. Ne? Die hatten alle mal irgendwo gute Spieler und wenn die alle mal geblieben, das würde ich mal gerne sehen, wenn es so eine Transfersperre gäbe für alle Mannschaften. Ja, ab jetzt 5 Jahre oder 3 oder sowas. Ne?
Wir haben das früher immer, weil du das gerade sagst, ich habe hier lange 7 Jahre mal in München gewohnt, da haben die das immer bei 60 München gemacht, welche Spieler da weggegangen sind.
Ja, ich hab mal einen Beitrag geschnitten für Hoffenheim.
Ja.
Und die haben, glaube ich, in ihren Ahnengalerie, wer da alles groß geworden ist. Süle, der kommt aus Hoffenheim und so. Gut, der spielt jetzt nicht mehr so die Riesengeige, aber der war ja auch mal richtig gefragt. Und noch viele andere fallen mir jetzt nicht mehr ein, aber das wäre mal spannend, wenn nochmal alle da spielen müssten, wo sie herkommen und dann...
Das ist halt das Problem, ne? Gerade in der heutigen Zeit, wenn du als Verein auch finanziell von der Hand nur noch in den Mund lebst, dann kommen die Talente hoch und werden alle unter Preis verkauft.
Ja, teilweise sind die ja noch nicht mal in der Bundesliga.
Ja, ja.
Die spielen noch nicht mal in der Bundesliga, sondern noch in der Jugend oder in der Jugendnationalmannschaft und werden weggekauft. Kriegst du gar nicht mit, dass sie von deiner Heimmannschaft kommen.
Interessant fand ich noch eine Beobachtung, weil wir eben kurz in der Kaffeeküche drüber gesprochen haben, als du mir deinen überragenden Espresso gemacht hast. Ja. Gestern hast du dir sogar noch Werder angeguckt.
Kommt aus dem Automat, ne? Ja. Also ja, so ein Kaffee-Automat. Siemens. Nee, was haben wir da? Weiß ich gar nicht. Ist egal.
Jedenfalls schmeckte.
Gut.
Und Mainz, die ja beide so ein bisschen eigentlich so eine positive Entwicklung genommen haben, dass du gesagt hast, eigentlich erstaunlich, wie die gestern gespielt haben. Sowohl gegen Augsburg als auch gegen Union. Ne?
Ja, wenn man sich... Also ich habe mir dann mal tatsächlich auch die Tabelle angeguckt, wenn Bremen und Mainz, und das muss ja eigentlich auch schon wieder, Motivation wird in diesem Podcast heute, glaube ich, häufiger fallen, wenn wir auch nochmal über die zweite Liga sprechen, was die hätten erreichen können jeweils mit einem Sieg, Mainz hätte da oben mal ein bisschen rumwirbeln können, die wären, glaube ich, sogar Fünfter nach einem Sieg gewesen und Bremen hätte es bis auf einen Conference League Platz, glaube ich, schaffen können. Weiß ich nicht genau. Und verlieren beide. Also ich bin ja in so einer Tipprunde, ne? Also Kick-Tipp-Runde. Ich habe beide Ergebnisse falsch getippt. Oh Wunder. Also ich habe ganz klar gedacht, die gewinnen, ohne dass ich deren Spiele kenne oder wie die spielen. Aber alles immer so mitbekomme, Mainz startet gerade durch, ne? Die Wundermannschaft der Saison. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass auch beide anderen Mannschaften hochmotiviert gewesen sein müssen, Augsburg und Union, weil die da unten raus wollten.
Vor allem für Baumgart mal wieder ein Spiel zu gewinnen.
Für,
ne?
Baumgart sowieso. Da finde ich übrigens, das passt, auch wenn ihr letzte Woche gesprochen habt, irgendwie, ja, jetzt ist das mein Lieblingsverein und hier wollte ich schon immer hin. Ich habe den Eindruck, der passt da gut hin, ein bisschen. Ein bisschen den Eindruck, nicht ein bisschen gut, sondern ein bisschen den Eindruck, dass er gut dahin passt. Also da war die Motivation offensichtlich bei den vermeintlichen Underdogs höher, größer als bei den Favoriten in den Spielen jeweils. Und wichtig für beide Mannschaften, weil St. Pauli hat ja auch gewonnen. Zwar war das jetzt kein... Da ist aber ein Spiel, das hättest du dir schenken können. Nur das war ja auch an Dramatik nicht zu überbieten am Ende.
Ja, ja.
Also das Spiel war super langweilig, aber... es stimmt das, dass St. Pauli, nur Bayern weniger Tore gekriegt hat als St. Pauli in der Saison? St. Pauli muss die zweitstärkste Verteidigung haben in der Bundesliga.
Also sie stehen auf jeden Fall sehr stabil. Ich kann mal gerade genau nachschauen. Im 21 Gegentore. Tatsächlich, sind die zweitwenigsten.
Also das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Die haben ein Tor geschossen, relativ früh,
ja,
und haben hinten gemauert. Langweiliges Scheißspiel. Ne? Entschuldigung für die Kraftausdrücke, wird mir noch mal ein paar Mal rausrutschen. Aber das war nicht wirklich schöne Fußballskost. Nur dann kriegen die plötzlich einen Elfmeter gegen sich, der dann im Nachgang wieder zurückgenommen wurde, glaube ich. Ne?
Revidiert.
Und schießen 2 Minuten später ist 2-0. Also das Ergebnis ist jetzt nicht wirklich aussagekräftig. Das war kein gutes Spiel. Aber wir waren gleich... wir waren bei den...
Ja, aber lass mich das nur...
Bei den Mannschaften, die unten drin sind. Und die haben alle gewonnen. Ne? Also eigentlich musst du dich ja fast ärgern als Mannschaft, die unten drin steht, dass andere auch noch gewonnen haben. Dann hätte sich ein bisschen absetzen können. Aber jetzt sind sie alle ein bisschen nach oben gerutscht. Zumindest mal von dem Relegationsplatz weg. Ne?
Aber du hast, wenn ich das gerade noch sagen darf, das war kein Elfmeter, das war sogar ein Tor. Es stand zwischenzeitlich 1-1, aber das Tor wurde revidiert.
Ach so.
Im Gegenzug macht St. Pauli das Tor.
Oder so, ja.
Und ich habe St. Pauli unter der Woche gesehen in Bochum. Da habe ich gedacht, boah, das war nach vorne aber sowas von harmlos. Mhm. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass Heidenheim jetzt das Momentum so ein bisschen nutzt. Die sind ja ganz gut aus der Pause rausgekommen. St. Pauli finde ich übrigens auch kurios. Die haben 4 Auswärtssiege in Freiburg, ja, Stuttgart, Hoffenheim und Heidenheim. Ja, man soll jedes Auswärtsspiel in Baden-Württemberg gewonnen. Die sind der Baden-Württemberg-Meister. Und man muss sagen, ich sage das jetzt nicht gerade so erfreut, weil ich natürlich als Rothose jetzt nicht der größte St. Pauli-Fan bin, aber man muss schon Respekt zeigen. Immer wenn es bei denen eng werden könnte, nach unten, gewinnen sie wieder. Das ist schon eine gewisse Stabilität. Sie haben jetzt 17 Punkte. Heidenheim 3 Punkte distanziert. Gut, man weiß jetzt nicht, was mit Bochum ist. Bochum könnte mit den 2 Punkten aus dem Union-Spiel wieder richtig ranschmecken.
Ja, da können wir auch noch drüber reden.
An Rettungsplätze.
Das ist ja echt.
Ne? Dieses 3-3 von Bochum.
Also, das ist eher erschreckend, was Leipzig da gemacht hat.
Ja.
Also, Bochum finde ich eine sympathische Mannschaft.
Ich auch.
Den würde ich auch wünschen. Das wird echt eine harte Nuss noch, da überhaupt rauszukommen, wenn jetzt die Mannschaften da oben plötzlich punkten, Union und so. Aber Leipzig dominiert die erste Halbzeit, macht 3 Dinger, bam, 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 das Ding ist gegessen, aber was sind da sind wir wieder bei Motivation. Was ist denn da los? Wie kann man denn plötzlich, ich meine, okay, ich muss die Fresse halten, weil der FC ein 4-0 irgendwie noch 4 Stück gekriegt hat, irgendwann Anfang der Saison.
Karlsruhe, ja.
Katastrophe, aber also, ich meine, wir sprechen ja hier, also Bochum hat das richtig gut gemacht. Die waren richtig engagiert. Die haben sich nicht unterkriegen lassen. Die haben immer geglaubt und das liebe ich am Fußball. Ne? Es ist ja so ein bisschen wie DFB-Pokal. Ja? Mhm. Underdog, Motivation kann alles über den Haufen werfen. Da kannst du Favorit sein, wie du willst, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die hinten dicht macht. Und
auch die Energie, die dann im Stadion herrscht,
ja, insgesamt. Unglaublich. Ne? Und da geht da jeder vernünftig in den Zweikampf rein und nicht irgendwie plump und so dämlich grätschend, sondern vernünftig mit Timing und versuchen nicht nur den Ballführenden kaputt zu machen, sondern den Ball zu erobern, um dann wieder nach vorne zu spielen. Ja? Und Bochum hat das richtig geil gemacht. Nur, das hätten sie niemals so machen können, wenn Leipzig sich mal zusammengerissen hätte. Also wie kann denn sowas passieren?
Ich bin, wenn ich jetzt darauf nur gehen kann, ich bin vollkommen bei dir, insofern, dass ich sage, du kannst ja mal als Leipzig, wenn du 3-0 führst, du kannst ja mal ein Gegentor bekommen. Du kannst sogar, ich glaube, die haben ja von 5 Minuten ein zweites. Aber dann muss ich doch irgendwann als Spitzenmannschaft, als Champions-League-Mannschaft die Spielkontrolle wieder bekommen.
Ja, natürlich.
Und die haben die völlig aus der Hand gegeben. Also 3er-Pack von Boadu, finde ich schon interessant, weil Dieter Hecking vorher noch gesagt hat.
Den hat er noch ausgewechselt.
Diese Woche hat er gesagt, ja, oder vor 2 Wochen, der macht mir zu wenig vor der Kiste. Jetzt ist ja alles aufgegangen. Und da spricht ja wirklich.
Und das waren ja auch keine Zufallstreffer.
Nein. Ne? Und das spricht ja auch total für den VfL Bochum, dass du ein 0-3 zu Hause gegen Leipzig, was hat diese Mannschaft für eine Moral, unter der Woche gegen St. Pauli gewonnen, denn sie jetzt die 2 Punkte noch dazu bekommen, sind sie wirklich wieder voll im Rennen. Hecking scheint das richtig zu machen und ich bin bei dir. Du kannst mal ein Gegentor kriegen, du kannst auch ein zweites kriegen, aber du darfst nicht so die Spielkontrolle verlieren, dass du dieses Spiel komplett eigentlich aus der Hand
hast. Nee, das ist für mich völlig unverständlich.
Ja.
Aber meinst du, das war Arbeitsverweigerung oder das spielen die gegen den Trainer? Weil der Trainer ist, ich meine, ich stehe nicht auf dem Trainingsplatz oder so, aber auf mich macht der einen super Eindruck. Ich glaube, dass der die Mannschaft schon im Griff hat. Also also ich kann mir nicht vorstellen, dass der da gedisst wird oder so. Dass
nein, der hat ja auch Kredit, weil er ja auch den Pokal gewonnen hat, weil er sie in die Champions League geführt hat. Aber ich glaube, dass man am Ende dieser Saison schon einen Strich drunter machen wird und wird dann sagen, wir sind sang- und klanglos aus der Champions League ausgeschieden. Wir sind von der Bundesligaspitze enorm weit entfernt. Leipzig hat noch die Chance auf den Pokal. Das würde die Saison natürlich retten. Da spielt, glaube ich, auch keiner gegen Rose. Aber ich habe das Gefühl, dass im Moment die Mannschaft den nächsten Schritt so ein bisschen vermissen lässt. Und da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Du kannst nicht 3-0 beim Schlusslicht der Bundesliga führen und gibst das Spiel aus.
Hey, das stimmt nicht. Das stimmt. Das.
Und vielleicht ein letzter Satz noch zu deinem Ding, eben was du gesagt hast. Ich würd's persönlich nicht auf Motivation schieben, aber wenn Augsburg in Bremen gewinnt und Union zu Hause gegen Mainz, zeigt das für mich eher, dass sich vielleicht gestern Werder zum Beispiel mit der vermeintlichen Favoritenrolle nach der besten Vorrunde, glaube ich, seit über 10 Jahren, einfach schwer tut, ein Spiel zu machen und abwarten und verteidigen können die alle in der Bundesliga.
Ja, ja, da stimme ich dir zu. Das ist durchaus...
So, jetzt lass uns mal zu großem Fußball kommen, zum Weißen Ballett.
Ach du Jemini, ey. Also...
darf ich noch etwas vorausschieben, ja. Thorsten, bevor wir darüber sprechen? Weil ich war ja selber auch in Hamburg. Ich war in diversen Kneipen. Es war total angenehm mit FC.
Gehst du in Kneipen?
Ja, ich gehe in Kneipen.
Ja, okay.
Ich habe auch noch mit jemandem gesprochen, der aus Köln auch hingefahren ist, der gesagt hat, es gab eigentlich noch nie auch in der Historie ein Problem zwischen Hamburg und Köln auch mit der Fanszene. Also ich bin ja nun bekennender Anhänger der Rothosen. Ich muss sagen, was da im Namen des HSV beziehungsweise mit Devotionalien auch vom HSV, was da auf dem Kiez passiert ist, also dass da völlig unbeteiligte Sympathisanten, Frauen, teilweise ältere Menschen angegriffen werden, das ist so ekelhaft, das ist so über jede Grenze hinweg, dass man sich einfach nur, man guckt drauf und schämt sich einfach nur und denkt, was ist eigentlich mit euch los? Wie sitzen die sonntagsabends zu Hause auf der Couch? Sind die stolz, dass die irgendwie alte Menschen verprügeln?
Ja,
so was Ehrenloses. Ich will das nur einmal sagen, weil ich habe das damals gesagt, als die Bayern-Schickeria mal einen Bus von Nürnberg angehalten hat, da haben Leute ihr Augenlicht verloren. Als Kölner mal einen Gladbacher Fanbus mit Frauen und Kindern rausgedrängt haben auf eine Raststätte und vermöbelt haben. Letztes Mal wurden Schalke-Fans überfallen. Angeblich waren das von Dortmund oder Essener. Es ist mir schon klar, wenn du ein großer Traditionsverein bist, dann hast du auch viele Leute in deiner Fanszene, die du natürlich nicht alle kontrollieren kannst. Aber das war schon, wie hat es der Vorstand vom HSV gestern gesagt, das war über alle Maßen und es war einfach nur widerlich. Und ich hoffe, dass es da auch innerhalb der Fanszene, weil der HSV hat eigentlich einen guten Kontakt zu seinen Fans, dass es da auch sowas gibt wie so eine Selbstkontrolle oder so, dass man sagt, wir schämen uns dafür. Und deshalb hat der HSV ja auch die Choreografie vor dem Spiel abgesagt.
Ja, die ja kontrolliert, kriegst du die Leute nicht.
Ja, ja.
Aber ich hatte mal die Idee, dass man vor jedes Stadion so ein 10x10 Gitter aufbaut, ne? so ein Cave.
Mhm.
Ja? Da können sich die Hooligans drin prügeln, da können sie sich treffen, zahlen 5er oder ein 10er für soziale Einrichtung, für soziale Zwecke, können sich auf die Fresse hauen, da stehen Krankenwagen drumherum und wenn einer liegt, ziehen sie ihn raus. Ja, also dass die Leute, die zu einem Fußballspiel gehen, um da Spaß zu haben, guck das mal in den USA an, wenn die zu einem Footballspiel gehen oder so, das ist ein Wochenendevent für die. Die gehen da mit der Familie und haben Spaß, ne? Diese Aggressivität unter den Fans, nicht alle, ne, natürlich, aber so, also eigentlich ja auch die Minderheit, ne, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Gehen ja wirklich viele Menschen ins Stadion, um Spaß zu haben und unterhalten zu werden. Aber diese Assis machen dann einfach dieses Spiel kaputt oder dieses Wochenende kaputt. Und dann auch noch, und ich habe mir extra diese in den sozialen Medien diese Videos nicht angeguckt. Ich habe das als das Spiel losging mitbekommen, dass es da Tumulte gegeben haben muss. Und zwar auch gegen Frauen, Kinder, ältere Menschen. Das geht einfach gar nicht, ne? Da habe ich mir absichtlich nicht angeguckt, ich kann sowas nicht sehen, das macht mir auch Angst und ich finde das unmöglich, so Leute müssen eigentlich direkt in den Knast, tut mir leid, also da habe ich kein Verständnis, da kannst du mir auch nicht mit Sozialstunden kommen oder was es da gibt, wegsperren.
Ja, es ist, also wie gesagt, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung, selbst wenn es vielleicht...
Hier ist das auch egal, das ist, nicht weil es jetzt auf HSV, ich meine das grundsätzlich, ja egal, weil jeder Verein hat Zeug.
Ja, da wurden Flaschen vorher geworfen, ja, vielleicht gab es auch Provokationen, wer Frauen, Kinder und nervlose Menschen angreift, es ist, also sind wir uns einig, das ist einfach erbärmlich. Ja. So, jetzt lass uns über das Spiel reden.
Ja, fang du mal an.
Ja, Also, wie gesagt, das war sehr nett. Ich war vor dem Spiel in der Unabsteigbar. Das ist am an der S-Bahn-Station Stellingen. Dazu fielen ja auch noch die Straßenbahnen. Also, die waren gesperrt an diesem Wochenende in Hamburg. Schwer überhaupt hinzukommen. Mit FC-Fans auch in der Kneipe drin gewesen. Ich war sogar mit 4 FC-Fans da. Es war sensationell, die ganze Atmosphäre rund direkt ums Stadion, weil das Ganze war ja auch im Kiez, wovon wir eben gesprochen haben. Ich finde, es war kein gutes Spiel. Es hat auch gezeigt, dass die zweite Liga in diesem Jahr vielleicht die größten Namen hat, traditionsbehaftet, unfassbar spannend, aber das hat leider nicht viel mit Klasse zu tun, das muss man ehrlich sagen. Wenn der Tabellendritte gegen den ersten Spiel, zwei so große Namen im deutschen Fußball, und ich finde, es war einfach kein gutes Spiel. Ich finde, der FC hat für mich einfach nur auf den Punkt gespielt und ohne jede Intensität, ohne Aggressivität, das haben ja auch der Trainer und der Sportdirektor später gesagt. Der HSV ist der verdiente Sieger, weil sie mehr investiert haben. Vielleicht musst du so Spiele auch mal so gewinnen. Das haben sie in der Vergangenheit selten. Aber wir müssen ehrlich sein, ein Spitzenspiel war das nicht.
Nee, kann ich fast nicht weiter was zu sagen. Ich fand es eher langweilig, das Spiel. Also HSV dominierte erste Halbzeit sowieso. Zweite kann ich mich schon kaum noch mal dran erinnern, weil ich wahrscheinlich auch schon so ein bisschen weggenickt bin. Das war für einen FC-Fan, wie ich es bin, kein schönes Spiel. Und ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht. Also die kommen bei, alle Mannschaften hatten jetzt eine Saisonpause. Ne? War das nicht jetzt der erste Spieltag?
Der zweiten Liga, ja.
So, die waren im Trainingslager. Ne? Dann erwarte ich einfach auch, dass die fit sind. Und das habe ich überhaupt nicht gesehen. So. Das wollte ich eigentlich nur noch dazu sagen. Verdienter Sieg für den HSV, muss ich leider zugeben. Aber ich frage mich tatsächlich, also, dass die da oben stehen, wir haben jetzt... ich glaube, dreimal vorher 1-0 gewonnen.
Ich glaube sogar, die waren die letzten 9 Spiele ungeschlagen. Die letzten 8 7-mal gewonnen und davon 5-mal 1-0, der FC. Ja. Also es war jetzt nicht brillant, aber es war immer sehr stabil.
Ja, aber ich meine, da muss ich auch mal, glaube ich, die Kölner Fans mal erklären, weil ihr euch ja immer da so ein bisschen drüber lustig macht, in Anführungszeichen, ne? Ich glaube, der Kölner Fan, der nimmt sich nicht wirklich selber ernst. Oder der Rheinländer selber also grundsätzlich und der Kölner Fan auch nicht. Wenn der FC da ein paar Mal knapp gewinnt, dann freuen sie sich alle, ne, und sagen so, ey, alles klar, der Aufstieg ist klar, ne, das ziehen wir jetzt durch. Und dann kriegen sie wieder 3, dann fangen sie wieder alle an zu heulen. Also ich gehe ja gerne in die Kneipen, um Fußball zu gucken, oder hier in Goldenen Schuss für die Stimmung oder in die Umleitung oder auch mal in Mülheim oder Buchheim in so eine alte Gölsche Kneipe, wo dann auch eher Rentner an der Theke stehen. Alles Profis gewesen. Ne? Also wenn du da sitzt, da brauchst du im Spiel gar nicht mehr zugucken, da lachst du dich nur kaputt und kriegst den Spielverlauf.
Ich damals mit 16 am Knie verletzt, also, ich hatte schon einen Vertrag beim FC.
Unfassbar, ne? Deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass ich am Samstag zu Hause geblieben bin, weil da hätte ich wahrscheinlich vom FC-Spiel nicht mehr viel mitbekommen, wenn ich mich in der Kneipe hätte vorbereiten müssen bei Konferenz und Leverkusen und dann FC, hätte ich nichts mehr mitgekriegt. Also der Kölner Fan, der nimmt sich selber nicht so ernst und hat immer eine große Klappe, immer. Ja, ob Champions League, Conference League, das macht einfach Spaß. Und dann, wenn es dann nicht so kommt, dann...
Also ich glaube,
da sind wir ein bisschen traurig, aber...
Ich glaube ja, dass es grundsätzlich so ist, dass diese Traditionsvereine, die auch ihre Historie so viel speisen, dass die natürlich immer Fans haben, die auch ein bisschen drüber sind, auch in den Erwartungen. Ich glaube schon, dass es viele gibt von denen, wie du es gerade aussprichst, die sich selber nicht so ernst nehmen. Ja. Aber es gibt natürlich auch ein paar, die triffst in der Kneipe, die glauben wirklich, dass sie fünfmal die Champions League gewonnen haben. Aber das ist ja auch egal. Ich glaube, dass der FC die besten Einzelspieler hat in dieser Liga. Ja. Ich glaube schon, dass sie eine gewisse Stabilität haben. Der Auftritt in Hamburg war jetzt für mich schon erstaunlich leblos, muss ich sagen. Und ich fand auch unglücklich die Aussage von Struber nachher, der gesagt hat, naja, also der HSV kann sich jetzt freuen, aber da werden noch härtere Aufgaben auf uns zukommen. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich meine, wenn du jetzt schon 1-0 verlierst nach einer schwachen Leistung und es kommen noch härtere Aufgaben, das ist ja dann für seine eigene Mannschaft jetzt auch nicht so besonders vorteilhaft.
Also ich habe das nicht, ich habe Ich habe die Interviews mir gar nicht mehr erst angetan, weil ich sauer war. Aber wenn er das gesagt hat, ist das auch an Arroganz nicht zu überbieten, ne? Weil Hamburg steht auch zu Recht da oben und es ist natürlich eine sehr ausgeglichene Liga. Da kann der FC aber auch froh sein, dass er überhaupt da oben steht, weil bei verlier mal drei von diesen 1-0-Spielen oder knappen Siegen. So klar waren die im Übrigen auch nicht, ja, dass sie 1-0 geschossen haben und dann souverän das Ding runtergespielt haben. So ist das ja nicht. Da waren ja trotzdem immer noch mal Chancen von der gegnerischen Mannschaft. Also ich finde es noch nicht souverän. Ich bin froh, dass sie da oben stehen. Ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall eine Chance haben, wieder aufzustehen, aufzusteigen. Aber da muss mehr kommen als jetzt am Wochenende.
Ja, ich finde es ja eigentlich, auch das ist, ich habe es irgendwo, glaube ich, im Kicker gelesen, das Niveau dieses Spitzenspiels war ein bisschen symptomatisch für die zweite Liga. Also, dass der HSV nach der schlechtesten Hinrunde seiner Vereinshistorie, weil sie noch nie so wenig Punkte in der zweiten Liga
haben, stehen da oben.
Jetzt sind sie im 18. Spieltag Tabellenführer, da, weit weg vom Zwei-Punkte-Schnitt, das sagt natürlich auch einiges aus, ne? Ich bin mal gespannt. Ich würde mich freuen, wenn das mit Polzin klappen würde, mit unserem jungen Trainer, der als Kind schon ein wieder HSV Kutte da stand.
Der wird souverän so.
Ja, er wird souverän, aber manchmal denkst du auch, er wirkt schon noch so auch wie so ein großer Junge, der das alles so toll findet. Aber vielleicht ist das auch einfach der Weg. Die Mannschaft scheint bereit zu sein, für ihn auch die Meter zu machen. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil wenn eine Mannschaft sich so für einen Trainer ausspricht, dann weißt du auch oft so, dass die so denken, wir haben vielleicht ein ganz gutes Leben unter dem. Trotzdem, der Junge hat, glaube ich, Bock darauf. Der hat einen Plan vom Fußball. Ich fand, im Stadion war die Atmosphäre einfach ein Traum, muss man ehrlich sagen. Die beiden Mannschaften gehören in die Bundesliga. Von den Namen her hat das richtig Wucht. Und ich glaube, wenn du mal in der Bundesliga spielst und dann nicht diese permanente Favoritenrolle haben, wie es der HSV und der FC haben, die ja eigentlich immer wie in einem Pokalspiel den Gegner bespielen müssen, dann tust du dich vielleicht auch spielerisch mal ein bisschen leichter als mit diesem Druck, den du hast. Du musst aufsteigen. Hannover hat gewonnen nach dem Trainerwechsel jetzt, aber Paderborn verloren. Karlsruhe verloren und eigentlich musst du ja sagen.
Aber Münster hat gewonnen, das hat mich ein bisschen gefreut. Ich bin irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich freue mich, wenn Münster gewinnt. Also hast du das Spiel gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich finde es auch.
Aber auch wieder so eine strittige Szene, ich glaube eine Gelb-Rote oder sowas. Ich kann auch
Fürth, ne?
Ja, gegen Fürth. Also lächerlich, ne? Also da kannst du noch nicht mal gelb, also der hatte offensichtlich vorher schon gelb, weiß ich alles gar nicht mehr genau. Das war ja am Anfang des Samstags. Da kann ich mich schon wieder nicht mehr an alles erinnern. Aber der kriegt irgendwie einen Tritt, also dieses auf den Fuß treten und so, ne, das ist ja auch so ein Thema.
Diese Stempel.
Also wenn ich jetzt jedes Mal aufpassen muss, dass ich jemanden nicht auf den Fuß trete, wie gehst du denn dann in einen Zweikampf rein? Wo ist der Ball denn meistens? Am Fuß. Und wenn einer schneller ist, ja, dann trittst du dem halt versehentlich auf den Fuß. Das tut weh, das ist scheiße, aber das ist auch für mich nicht immer direkt ein Foul oder ein Elfmeter.
Ich blätter ja manchmal nebenher im Kicker, auch da steht die rote, gelb-rote Karte viel zu hart.
Ist das eine Frechheit?
Ja, also
du siehst die jetzt der Mannschaft.
Bei den Spielen wie Schiri-Kritiken geschrieben.
Und in dem Spiel war das ja auch noch, wie steht da, wie viel es da stand? Stand es da noch 1-1?
Warte mal, wir gucken jetzt mal gerade, also.
Aber wir wollen jetzt nicht so lange auf dem Spiel rumhacken, ne? Ich finde das nur einfach erstaunlich, dass wie viele Fehlentscheidungen es gibt. Klare.
32. Minute. Ich meine, das war schon relativ früh.
Also ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viele klare Fehlentscheidungen es gibt, dass mal einer daneben liegt, dass er einer, was man nicht richtig gesehen hat, ich will nicht auf den Schiedsrichter herumhacken, für die ist das auch nicht einfach, obwohl sie mittlerweile ja noch einen Assistenten haben und noch ein VAR. Ist das erschreckend, wie oft da wirklich spielentscheidende Fehlentscheidungen.
Wobei ich ganz ehrlich sage, ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, das Spiel ist so schnell geworden. Wenn du siehst, was die Schiedsrichter auch laufen müssen, wir kennen das doch selber alle, du rennst irgendwo und sollst dann irgendwie noch eine Entscheidung treffen oder irgendwas. Beim Biathlon habe ich immer gedacht, wie können die überhaupt schießen, wenn die gerade den Berg da hochgelaufen sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht einfach auch rein von der Physis her zwei Hauptschiedsrichter brauchen würde. Und du hast auch da wieder recht. Es hat sich jetzt so eingebürgert, dieses Stempeln. Also klar ist, manchmal gehen die Spieler auch relativ rücksichtslos rein.
Du kannst das auch absichtlich machen. Das ist keine Frage. Die sind schon alle nicht doof, was das angeht, ne? Also die wissen schon, wie sie clever in so einen Zweikampf reingehen können, einen treten können, ohne dass es vielleicht als Foul gilt und so weiter. Das ist mir alles klar. Nur die Entscheidung, da gelb zu geben. Die war einfach falsch in dem Moment. Ne? Und das ist halt auch eine spielentscheidende Szene dann, weil du bei einem 1-1 eine Mannschaft zu dezimieren, ist schon ein Unterschied.
Und man muss sagen, wie du es richtig gerade gesagt hast, Münster, also kurz vor der Winterpause hätte ich gedacht, boah, das ist einfach zu hoch, die Klasse. Die sind ja durchmarschiert von Liga 4 in 2. Jetzt sind die 5 Punkte vom Relegationsplatz.
Das ist so ein bisschen vergleichbar mit St. Pauli, oder?
Na, nee, ich glaube.
Also St. Pauli hat es auch gesagt, die schaffen das nicht, die erste Liga.
Ach so, jetzt in der ersten Liga. Ja, St. Pauli hat aber letztes
nicht von der Spielqualität.
Aber St. Pauli hat letztes Jahr ja die Liga echt auch spielerisch dominiert. Und jetzt machen sie es mit einem anderen Ansatz. Ich finde schon, dass der Trainer Plessin da eine gute Arbeit macht. Aber du hast natürlich recht, eigentlich ein bisschen unterschätzt.
Genau, das meine ich. Also, ich will jetzt nicht die beiden Mannschaften vergleichen, sondern die Situationen, in denen sie.
Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Also, ich glaube, gute Chancen für Münster. So, jetzt haben wir fast 55 Minuten Podcast.
Ich habe gedacht, wenn wir 30 schaffen, bin ich stolz.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Aber wir haben jetzt natürlich noch eine andere Aufgabe.
Ja,
Tippgott fehlt. Der schöne Mike liegt ja immer noch in der Sonne. Ich weiß gar nicht, wie der zurückkommt. Letztes Mal hat mir einer geschrieben, wenn du dann mal zu mir nach Münster kommst, dann stelle ich dich als den schönen Mike bei den Mädels vor. Aber das glaubt mir ja keiner einfach, ne?
Du bist doch schön.
Nee. Also pass auf, lass uns anfangen. Bologna gegen Borussia Dortmund.
Ach komm, ey, das ist doch jetzt ein Desaster, weil ich überhaupt nicht weiß, wie stark Bologna ist.
Bologna steht in der italienischen Liga, glaube ich, Platz 7 in der Champions.
Ich glaube, dass Dortmund gewinnt. Ja, die gewinnen 1-0.
Ja.
Also 0-1.
Ich sag 2-1 gewinnt Dortmund.
Ja, notierst du dir das denn jetzt oder was?
Ja, ich hab das alles, glaube ich, jetzt nehme ich. Ich höre mir.
Du sagst 2-1 für Dortmund.
Ganz genau.
Ey, du musst doch. Ja, gut, okay. Warte mal, ich muss die Brille aufsetzen. Aus sich jünger. So, erzähl.
Atletico Madrid gegen Leverkusen. Ich lege vor und sage ein 1-1.
Wo steht Atletico im Moment?
Atletico hat jetzt das erste Mal, glaube ich, nach 15 Spielen wieder mal ein Spiel verloren in Spanien. Die sind Tabellenzweiter hinter Real und haben mit 5 Punkten.
Die verlieren auch 0-1.
Also Leverkusen gewinnt?
Ja.
Oh, da sind wir anders. 1.
Ja, die sind jetzt hochnäsig, die Madrilenen sind sowieso ein bisschen arrogant und so weiter.
Ja, so dieser, das ist ja eigentlich der demütige Arbeiter.
Abgesehen davon kann ich nicht gegen Deutschland tippen. So.
Okay.
Also gut, kommt drauf an. Jetzt, was kommt als
Slovan Bratislava gegen den VfB Stuttgart.
Wie ist Bratislava?
Bratislava ist letzter, glaube ich, in der Champions
League. Ich sage auch 0-1. Wieder. Dreimal 0-1, kann ich mir merken.
Also, Bratislava ist 35. von 36. Hat nur Punktes.
Ja,
mit Leipzig.
Okay. Nee, da könnte man auch 0-3 sagen. Ne?
Aber Stuttgart muss gewinnen. Dann haben sie im letzten Spiel zu Hause ein Endspiel gegen Paris. Die Qualifikation für die Zwischenrunde. Ich sage, Stuttgart gewinnt 3-1.
Naja, okay.
Sind wir nicht so weit weg. So.
Ja, ich hätte, ja, okay.
Dann haben wir Leipzig gegen Sporting Lissabon.
Lissabon ist ganz gut, ne?
Ja, gut. Wie du das ja auch. Also, Sporting war.
Das war eine 50-50-Chance, das stimmt, was ich sage.
Nee, Sporting war richtig gut, hat jetzt aber die letzten beiden Partien in der Champions League verloren. Die haben 10 Punkte.
Ja, gegen wen haben die verloren?
Das letzte Spiel. Ich weiß, die haben ja den Trainer gewechselt. Der erste bei Manchester United wahrscheinlich gar nicht mehr glücklich wird. Der weiß jetzt auch, wo er sich da drauf eingelassen hat. Die haben zuletzt in Brügge verloren.
Das habe ich sogar geschossen, glaube ich.
Ja?
Hm. Ja? Also, ja.
Sag mal, Leipzig gegen Sporting.
Boah.
Ne, ich muss ja anfangen.
Ne, ist egal, wer.
Sporting, ich sage 2-2.
2-2.
Leipzig holt den ersten Punkt in der Champions
League. Ja, die müssen, ich meine.
Ne, die sind schon raus, Leipzig.
Sind schon raus?
Ja, sind schon raus. Sind schon raus, definitiv.
Aber dann gewinnen die trotzdem 1-0. Das ist ja schon wieder 1-0. Also ich habe jetzt bis jetzt für jede Mannschaft, deutsche Mannschaft, 1-0 getippt.
Und ich habe zweimal unentschieden getippt. Okay. Und jetzt
nicht typisch für mich.
Feyenoord gegen die Bayern, sage ich 2-3. Immer eine heiße Stimmung in The Kuip. Feyenoord hat brutal leidenschaftliche Fans. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bayern ganz gut aus der Pause rausgekommen sind. Also ich sage, Bayern gewinnt 3-2.
3-0 gewinnt Bayern.
3-0?
Mhm. Boah. Aber jetzt haben wir gleiche Tendenzen, ne?
Zweimal habe ich auf Unentschieden, während du immer auf die
Mannschaften
gehst. Ja. Das, da wird sich
ist doch klar, dass ich jetzt, ist doch schon jetzt klar, dass ich gewonnen habe. Achso, erstmal möchte ich mich auch nochmal bedanken für die Pulle Wein, die du mir hier mitgebracht hast, als Dankeschön, dass ich hier teilnehmen dürfte.
Ja, hat es dir denn einigermaßen gefallen? Guck mal, wir haben eine Stunde hingekriegt, nachdem
du ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte, weil ich auch der Meinung bin, dass ich da wirklich ein bisschen ein rudimentäres Wissen habe, was die Liga angeht. So, also hättest du jetzt angefangen mit Spielernamen, da ist eine totale Schwäche. Also wenn sich jemand bei mir in der Kneipe mit der Telefonnummer vorstellen würde, dann würde ich die behalten, aber nicht die Namen habe ich immer.
Gegen Frauen, ne?
Ja. Auch, ja.
Aber es ist doch,
wie ich immer, wie ist denn deine Telefonnummer? Ah ja, und wie heißt du?
Genau. so ganz sauber rein, das Ganze. Aber ich meine, das ist doch mal schön, auch für die Zuschauer. Wenn der schöne Mike sich sonnt, das einfach sagen, dann machen wir mal mit dem Technikchef. Letzte Woche hatten wir Buschi, heute den Technikchef. Nächsten Montag der Kollege Michael Leopold aus München, mein alter Freund.
Ja, schön.
Dann kehrt Mike wieder zurück.
Und da kann ich ja wieder in der Kneipe gucken.
Ja, sehr genau. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich dir jetzt dein Wochenende...
Nee, das ist schon völlig in Ordnung.
Ja.
Das ist mir nicht mein Wochenende. 100 Schritte hatte ich, glaube ich, am Samstag.
Das ist
also wenn überhaupt.
Ja. Aber man muss sagen, das kannst du bei deiner Figur an einem Samstag... Kannst
nee, ich muss das tun. Ich muss mal ein bisschen Sport machen wieder.
Ich wollte morgen tatsächlich um 6 Uhr schon laufen. Es war schön kalt und frisch. Thorsten, ich finde, es hat mir riesen Bock gemacht. Und dafür gehen wir beide mal zusammen in die Kneipe und gucken uns einfach mal den ganzen Samstag Fußball an, ab 13 Uhr Mittag.
Und jetzt müssen wir mal unsere Zuhörer loben. Also wer sich das anhört. mit dem Podcast mit dem Technikchef und dem Veggie zusammen, der hat vor allen Dingen nämlich eins.
Eier.
Wir haben auch
Eier.
Haben oder brauchen?
Brauchen.